Hallo und herzlich willkommen zu Volume 76 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir sind alle noch ein bisschen knapp bei Stimme, man hört es auch bei mir, also Entschuldigung schon einmal dafür, aber es war auch sehr viel zu sehen, hören, schreien und was auch sonst noch alles am vergangenen Wochenende. Gleichzeitig liegt viel vor uns und über das alles wollen wir heute wieder einmal sprechen im Black FM Querpass. Das heißt, wir sprechen über die Frauen des SK Sturm, über die Zweitvertretung in der zweiten Liga und über das Einserteam der Männer und ganz viele Themen drumherum. Auch heute mit ganz besonderen Stimmen von außen, dazu aber später mehr und das alles in einer Dreierkette. Ich begrüße daher in Waltendorf unseren Formationsnerd und Experten für eh alles. Bom dia, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hola de Waltendorf, grüß euch.
Und aus Wien zugeschaltet ist uns 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe den SK Sturm zu lieben, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo. Bom dia.
Mein Name ist Andreas Zerler und wir lassen jetzt den Ball wieder rollen in diesem Querpass von Black FM. Also, kurzer Fahrplan für die Sendung. Wir machen es diesmal chronologisch, also auch so, wie die Teams gespielt haben an diesem vergangenen Wochenende. Wir beginnen also mit den Sturmfrauen, machen weiter mit den Herren und reden dann über die Zweier. Und zum Abschluss gibt es noch, sagen wir mal, sehr spannende Einblicke zum Dauerthema Stadion aus der lieben Politik. Also, Punkt 1, die Damen. Es war wieder Doppelspieltag für den SK Sturm am Samstag. Und ja, der ist aus Sicht der Frauen auf jeden Fall am Ende komplett aufgegangen. An die 1000 Fans waren diesmal in der Kurm. Die Holztribüne war also bestens gefüllt im Spiel gegen die Austria aus Wien. Wir drei waren ja auch vor Ort und haben ein Spiel mit zwei extrem unterschiedlichen Hälften gesehen. Sturm hat sich extrem schwer getan und ist auch relativ simpel ausgekontert worden in der ersten Hälfte. Und der ist mit einem 0:1 in die Pause gegangen. Frank, wie hast du das Spiel in der ersten Hälfte vor allem in Erinnerung? Warst du enttäuscht?
Nein, enttäuscht war ich nicht. Das ist bei mir bei der Stimme auch was. Ich war nicht enttäuscht, ich war ein Stück verwundert, weil es hat für mich nicht nach dem Leistungsmaximum ausgesehen, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Plus, ich glaube, es hat ein paar Repositionierungen zur Pause dann auch gegeben, weil grundsätzlich konnte die Austria immer mit ein, zwei Pässen die Seiten so öffnen und dann eigentlich widerstandslos bis an den 16er spazieren. Das hat in der ersten Halbzeit nicht so gut gewirkt. Zweite Halbzeit war dann wie ausgewechselt, da waren nicht nur die Seiten vertauscht, sondern auch die Druckmomente. Und ich meine, zweite Halbzeit hat eigentlich optimal begonnen, das muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, das Momentum, das berühmte, dann geändert. Aber die zweite Halbzeit war so, wie man sich es, glaube ich, auch von der ersten vorgestellt und erwünscht hatte. Und da gilt es, glaube ich, anzuschließen.
Sagan Doran hat ja zur Pause reagiert, einen Wechsel vorgenommen, der super aufgegangen ist im Nachhinein. Elena Kössler raus und Andrea Glibo, ist reingekommen und dann ist es wirklich dahingegangen, quasi mit der ersten Aktion den Ausgleich erzielt. Was hat Sturm da alles besser gemacht nach der Pause, Jürgen?
Naja, das Momentum war jedenfalls einmal grandios, ne? Mit einem ziemlichen Torfrauenfehler Unterstützung. Sofort den Ausgleich zu machen, war natürlich wichtig und dann waren sie einfach da. Da hat man gemerkt, es war wach, jeder Schritt war schneller, jeder Zweikampf war besser, weil die Zweikampfstatistik der ersten Halbzeit war, glaube ich, auch eher bitter. Und man hat auch versucht, mehr über die Seiten zu kommen, was im ersten Durchgang überhaupt nicht der Fall war. Und alles in allem hat das dann zu einem ziemlich mühelosen Sieg geführt am Ende des Tages, weil es war dann relativ schnell klar, dass die Partie wieder in die schwarz-weiße Richtung kippt.
Gerade für Glibo war es ja ein ganz besonderes Spiel mit zwei Toren, aber aufgrund ihrer schweren Kreuzbandverletzung, von der sie ja zurückgekommen ist erst, und man hat gesehen, welche Qualitäten sie reinbringen kann in das Spiel mit ihrer Schnelligkeit, mit der Technik, also Tiefgang, mutig nach vorne gespielt, also alles das, was Sturm in der ersten Hälfte abgegangen ist. Die war ja eine extrem wichtige Spielerin schon in der Saison 21-22, dann eben zu Beginn der vergangenen Saison den Kreuzband gerissen im kroatischen Team, jetzt wieder da und hoffentlich weiter so in Form, also eine Spielerin, die definitiv den Unterschied ausmachen kann. Gibt es wen, der euch sonst noch aufgefallen ist am Samstag?
Ich finde, unsere Torfrau strahlt extrem viel Power, Sicherheit und Zuversicht aus und das ist, glaube ich, fürs Team insgesamt ein ziemlich wichtiger Faktor. Ist aus meiner Sicht eindeutig so. Sie ist auch wahnsinnig selbstbewusst, wenn sie mit dem Ball was macht, wenn sie den Ball kriegt, auch wenn sie schwierige Bälle kriegt, sie geht einfach rein. Also die finde ich strahlt einiges aus, was sehr positiv ist.
Kann ich mich anschließen und ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht, weil ich habe beim Damenspiel meine Brille nicht aufgehabt. Insofern war ich ganz schlecht im Interessenlesen, aber ich glaube, Steffi Großkasteiger war das. Hätte ich auch vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr, sehr schöne Performance gesehen. Und von unserer Nummer 29, Uka, bin ich auch spielerisch recht angetan gewesen. In der ersten Halbzeit nicht so, in der zweiten dann auch komplett wie ausgewechselt.
Und den Zidane-Dreher fast einmal geschafft.
Ja. Und genau, einmal ist die Zidane-Pirouette fast durchgegangen.
Ja. Ja, und Marielle El-Sharif auf jeden Fall im Tor, nicht umsonst auch ÖFB-Teamspielerin, mit jeder Menge Selbstvertrauen ausgestattet. Sagan Duran hat nach dem Spiel wieder mal auf die Entwicklung verwiesen und gesagt, ja, man ist trotz des Rückstands relativ cool geblieben und hat dann eben einige Dinge umgestellt und dann ist vieles besser geworden. Jetzt sieht man aber trotzdem, wenn man auf die Tabelle schaut, die Konkurrenz performt auch. Altach ist sogar Tabellenführer, weil man ohne Gegentor ist und das bessere Torverhältnis hat. Hat bei Blau-Weiß-Linz gewonnen mit 3:0, der SKN mit 6:0 gegen Innsbruck. Innsbruck übrigens der nächste Gegner dann von Sturm. Jetzt ist einmal Länderspielpause. Ja, wird wahrscheinlich ziemlich Herausforderung, da auch den zweiten Platz, wenn überhaupt, verteidigen zu können für Sturm in der Saison, oder?
Ja, es wird ein bisschen dieser Kampf da oben, den Sagan Duran bei uns in der Sendung ein bisschen angekündigt hat, oder? Er hat das prophezeit, dass das alles ein bisschen näher zusammengerutscht ist und er scheint damit recht zu haben.
Ein Wort zur Stimmung vielleicht noch. Wir haben es ja diesmal auch wieder erlebt. Die Fans nehmen es an, wie gesagt, an die 1000 Zuschauer, noch einmal mehr als im ersten Spiel in der Kurm. Gegen Ende wieder recht lautstark mit Fangesängen angestimmt. Das war ein bisschen wie früher alles, oder Jürgen?
Ja, es war nett. Es war, wenn man da noch ein paar kosmetische Korrekturen macht an dem Platz, dass man die Gstätten rundum noch ein bisschen behübscht mit einem richtigen Spielfeldrand sozusagen, dann macht das schon was her. Und ich glaube, das wäre schon eine wirklich, wirklich würdige Heimstätte für die Damen in Zukunft. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Auch in Kooperation mit dem dort heimischen GSC und so weiter. Also ich wünsche mir sehr, dass man da eine Lösung findet, weil das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, wenn man das mit Messendorf vergleicht.
Mhm. Man muss natürlich sagen, die kosmetischen Dinge, also das ist schon recht viel Kosmetik, die man da betreiben müsste. Also ich würde vielleicht da versuchen, die gastronomische Versorgung auf der Holztribünenseite ein bisschen aufzublustern, weil das aus dem Lieferwagen heraus verkaufen, was man gerade erwischen ist, vielleicht auch nicht gerade das Wahre, was zum Reinbeißen wäre auch nicht ganz falsch. Und also ich glaube, da kann man schon noch, und vielleicht ein, zwei Dixi-Klos mehr, schaden vielleicht auch nicht. Also ich glaube, ein bisschen was kann man noch tun fürs Stadionerlebnis, aber die Authentizität der Gruben tut natürlich das Ihre dazu, dass man über solche Dinge fußballromantisch hinwegsieht.
Mhm. Ja, noch, natürlich muss man diese Dinge, die der Franco gesagt hat, allalong, wenn man dort bleibt, muss man natürlich dort ein paar Kioske hinstellen, ein paar Klos und ein paar Sachen mehr machen als einen Spielfeldrand auf der gegenüberliegenden Seite. Aber allein dort einmal den Spielplatz so herzurichten, dass er gut ausschaut, wäre schon mal was. Und dann Schritt für Schritt wird sich das schon irgendwie weisen dann.
Und man sieht halt auch, wenn Sturm spielt, wo Sturm auch zu Hause ist, kommen noch gleich wesentlich mehr Leute als dort, wenn Sturm spielt und wo Sturm nicht zu Hause ist. Nämlich in Gleisdorf, wo knapp die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen ist, die in der Grum waren am Samstag. Gut, dann machen wir den zweiten Schritt. Wenn wir es chronologisch durchgehen, unser Weg hat ja dann geführt von der Grum Richtung Liebenau und es war das Topspiel angesagt gegen Salzburg. Die Hütte war voll, die Stimmung dementsprechend hitzig. Und bevor wir jetzt zum Sportlichen kommen, war natürlich ein Thema dann ganz groß und zwar nach 20 Spielminuten hat die Fangruppierung Bastion Nord, die 20-Jahr-Jubiläum gefeiert hat, es in Cup-Final-Manier noch einmal ordentlich krachen lassen. Eine längere Unterbrechung war dann die Folge und das Spiel war für 15 Minuten in Halbzeit 1 wurde dann nachgespielt, das war länger unterbrochen. Bevor wir zu den Nachwehen von dieser Aktion kommen, was waren eure Eindrücke davon während der Partie, Frank?
Meine von den plötzlich unten am Zaun auftauchenden zahlreichen maskierten Männern, die so etwas wie Kanonen in der Hand haben, hat sie gesagt, wurde ich darauf hingewiesen, dass da jetzt gleich losgeht, habe mich dann auf die Zehenspitzen gestellt, habe mir das angeschaut und war ob der Menge, die dort unten am Zaun stand und die Sternwerferrädeln da in der Hand hatte, ein bisschen verwundert, weil ich mir gedacht, das wird jedenfalls sehr viel werden und das ist es ja dann auch geworden, wie wir dann im Nachgang gesehen haben, weil man muss ja der Fairness halber sagen, aus dem Sektor sieht man ja von so einem, von so einer Pyro-Show 3 Minuten was und dann ist schottischer Nebelwand. Ne?
3 Minuten ist gut, 20 Sekunden.
Na, ich glaube, ein bisschen mehr war es schon, aber dann ist halt dicht.
Ja, aber ich möchte noch ergänzen zu Franks Tochter, die das, die haben was Raketenartiges, hat sie gesagt. Ja.
Genau.
Und dann hat sie gefragt, warum die das tun, wenn man es nicht darf. Dann ist es interessant worden.
Da sind wir ja schon ein bisschen beim Kern der Sache.
Nein, das ist nicht der Kern der Sache von Pyrotechnik, nein, weil es noch immer kein Verbrechen ist, so wie meiner Tochter dann auch
erklärt. Genau, das haben wir versucht vorauszuschicken, ist aber natürlich die ganze Wahrheit.
Das ist richtig. Die Frage ist dann eher, wie man als wie man der Verein damit umgeht. Da nähern wir uns jetzt vielleicht dem Ganzen an. Von Sturmseite hat man ja während der Halbzeitpause dann in Interviews gehört. Andi Schick hat dann ein bisschen, ja, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Jetzt nach dem Spiel am Montag ist es ein bisschen deutlicher geworden. Da war das Statement vom Verein dann sehr klar. Sturm hat gesagt, man hat gewusst von einer Choreo, aber nichts von einem Pyro-Einsatz. Jürgen, du warst ja da in Kontakt auch. Was ist dein Eindruck? Wie geht der Verein damit um, mit dieser Aktion?
Sie sind schon grantig, weil das ihnen offenbar tatsächlich nicht so kommuniziert wurde. Und dann verstehe ich schon, dass es ein Foul ist, der Fangruppe an sich, weil ich glaube, dass man prinzipiell für all diese Dinge mit dem Verein und den Fangruppen ein sehr gutes Einverständnis hatte bis jetzt. Und wenn da eine derartige Misskommunikation entsteht, wo die was ankündigen, was dann überhaupt nicht das ist, was angekündigt war, dann verstehe ich, dass man beim Verein ein bisschen verstimmt ist. Es heißt ja auch, das kann ich nicht verifizieren, mir ist es im Blog nicht aufgefallen, aber es heißt, dass die anderen Fangruppen auch nicht alle super happy waren damit. Das müsste man noch herausfinden, wie das wirklich insgesamt gesehen wird. Dass der Verein ein bisschen spinnt, verstehe ich, dass das natürlich eine große Geldstrafe werden wird, ist auch klar. Es ist halt, die andere Seite ist halt, dieses moralinsaure, sierige Gemaule von gewissen Leuten, das, was hat denn das im Fußball verloren und das ist schrecklich und jetzt müssen die da warten und so weiter, das kann man auch gestohlen bleiben, weil die sollen froh sein, dass Stadien mit solchen Fans und solcher Atmosphäre gibt. Ich glaube, der Gegner muss besonders froh sein, wenn er ab und zu wo spielen darf, wo er Fans sind. Also ich finde, dass man da schon mit beiden Augen drauf schauen muss auf das Thema.
Ich habe dann auf euren Hinweis des Talk und Toren vom Bezahlsender noch nachgeschaut und musste dann schon feststellen, dass wie unser David Affengruber interviewt wurde, nämlich just zu diesem Thema wurde er zugeschaltet dann, um dann eh was über sich selbst auch sagen zu dürfen, die durch die Sendung führende Moderatorin, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, hat schon dringlichst versucht, ihm in den Mund zu legen, dass das als Spieler ganz blöd ist, wenn es da plötzlich so raucht und da, das ist ja auch gefährlich und da müssen die Spieler ja flüchten und so. Und was ihr nicht ganz in die Hand gespielt hat, war die Bildregie, weil die Bildregie hat nämlich bei diesen Aussagen von ihr, von der Totale, dann auf die Mimik von David Affengruber geschaltet und dann auf die Mimik des Kollegen Ziereis vom LASK, die bei all diesen Aussagen beide eher geschmunzelt haben und jetzt nicht so das Gefühl vermittelt hätten, als ob sie von sowas bedroht fühlen würden. Und auch der Hinweis darauf, dass Yusuf Kasibegovic anscheinend an den Augen herumgerieben hat, weil es so viel geraucht hat, hat jetzt auch niemanden die Tränen ins Gesicht getrieben. War sie dann etwas enttäuscht, die Frau Moderatorin, und hat dann auch das Thema gelassen, weil sie gemerkt hat, es wird halt keine Empörung. Ne? Und ich glaube, das ist auch richtig. Ich glaube, man muss diese künstliche Empörung ob dieses Themas, das muss man ein bisschen beruhigen. Ich war auch ein bisschen verwundert. Wir haben ja ein Video dieses Feuerwerks bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet. Und zumindest auf Facebook, muss man sagen, gibt es verhältnismäßig viele Kommentare, die meinen, dass so etwas gar nicht geht und dass die alle gestraft gehören und so. Ja, also da darf ich, glaube ich, für die Redaktion sprechen. Da hätten wir, glaube ich, auch ein bisschen eine andere Sicht der Dinge, aber ja, es darf jeder seine Meinung haben.
Zu dem Bezahlsender-Interview muss man noch ergänzen, aus meiner Sicht. Da ist halt jetzt auch ein sehr deutscher Chef am Werk, wie Kollege Druckeschitz natürlich besonders genau weiß. Da gibt es halt eine gewisse Linie, die von dort kommt, und dort ist ja halt dieses pyrotechnische Spektakel noch immer der Gott sei bei uns auf den Fußballplätzen, vor allem bei den Medien. Also da ist, glaube ich, eine gewisse Senderlinie vorhanden, die da schon auch diese Schiene fahren muss. Wenn man dann die Moderatorin wird, man schon dementsprechend briefen, was sie da tun soll.
Und das ist ja, eine gewisse Affinität. Ja, sie müssen halt einfach mehr hakeln, auch nicht. Wenn da genau. Unterbrechung ist, müssen sie ja Zeit überbrücken, das heißt mehr Arbeitszeit.
Muss man dann viel reden, und eine gewisse Affinität zu Red Bull gibt es dort auch. Also das wird dann insgesamt schon alles zusammenspielen. Eh gut, dass ihn der Affengruber weggelächelt hat.
Mhm. Das war wirklich köstlich. Also gerne nachschauen, die Reaktion von David Affengruber. Ich finde es eigentlich ganz cool, und dann war lange Stille, war nett.
Mhm. Er hat sich dann dazu durchgerungen, dass der Spielrhythmus vielleicht kurz weg war, hat er, um mir einen Gefallen zu tun.
Ja, immerhin, wobei ich die Meinung eh gar nicht habe, weil ich finde, dass, um jetzt zum Sportlichen zu kommen, es war schon vorher eher der Spielfluss von Sturm unterbrochen, weil eben Salzburg immer besser ins Spiel gefunden hat. Trotzdem ist ja Sturm ganz gut in die Partie gekommen, um jetzt wirklich zum Sportlichen zu kommen. Man hat ja immerhin ein Tor erzielt, ganz zu Beginn, das dann zu Recht vom VAR aberkannt worden ist. Wie gut war Sturm auf Salzburg eigentlich diesmal eingestellt, Frank?
Ja, also man hat den Salzburg-Plan, den grundsätzlichen, wieder ausgepackt. Man hat versucht, ihr Gegenpressing nie griffig werden zu lassen. Die laufen natürlich sehr weit, sehr vorne, sehr, sehr schnell an, verschieben wahnsinnig kompakt, auch sehr weit auf die Seite. Also in Wahrheit spielen sie ein bisschen wie wir. Und das kennen wir halt. Und um da halt nicht die Gefahr von tiefen Ballverlusten zu haben, war halt schon, muss man sagen, jeder zweite, spätestens dritte Ball dann doch einer von der hohen Sorte, weit in die Spitze. Da hat man in der ersten Halbzeit meines Erachtens versucht, das Fehlen von Strahinja Pavlovic auszunutzen. Musste, glaube ich, zur Pause feststellen, das funktioniert trotzdem nicht so richtig, und hat dann ja personell reagiert. In Summe war der Plan aus meiner Sicht jetzt nicht besonders angepasst auf das Struber Salzburg, sondern es war ein Salzburg-Plan, der ja an und für sich funktioniert hat, weil 100% vom Tor weghalten kannst du die Truppe halt nicht.
So ist es. Nach der Pause ist das Momentum dann aber definitiv Richtung Sturm ausgeschlagen. Das hat einzig und allein einen Grund, nämlich den Schuss von Otto Kiteschwili. Ein Tor der Marke Hang It in the Louvre, würde ich sagen.
Sagt man das überhaupt?
Otto Kiteschwili extrem groß, und ich finde immer so geil bei wichtigen Toren von Otto Kiteschwili, er glaubt dann selber nicht, was er für ein geiler Kicker ist, weil er war fast erstaunt darüber, wie der eingeschlagen hat. Ähnlich war die Reaktion damals gegen Feyenoord. Ein besonderer Moment, Jürgen.
Selbstverständlich war das ein besonderer Moment, und das Besonderste dann an der Leistung von Otto Kiteschwili war in der Nachbesprechung zu diesem Spiel mit dem Kollegen Adelmann von Spielfrei am Stadionvorplatz, der schon sehr lustig war und dann auch zugegeben hat, weil er das einmal bestritten hätte in einem Jahresrückblick, dass Otto Kiteschwili doch eine Legende im Sturmdress werden wird. Und damit hat er, glaube ich, recht. Er hat es eingesehen.
Endgültig. Zu dem Tor ist ja zu sagen, dass wenn man sich wenn man es im Video nachschaut, sieht man, dass die hereingebrachte Ecke
total schlecht war.
Ja, eigentlich auf dem Schatz ist es ja unfassbar. Und dann hat er halt wirklich, also das verdankt er halt seinem wirklich sehr guten ersten Kontakt, dass er den halt halbwegs dorthin kriegt, dass du dann aus der Drehung auch wirklich schießen kannst. Dass sie ihn dort hinten so extrem freigelassen haben, das dürfte schon Salzburger Konzept gewesen sein, und diesmal hat es nicht funktioniert. Was man in der Hintertor, also in der Hinter-Kitty-Kamera sieht, also auf das Tor zu, der Ball hat halt wirklich die perfekte Flugbahn, dass du als Tormann auch gar nichts tun kannst. Also der schlägt eigentlich gar nicht so weit neben Schlager ein, aber der kommt doch recht von oben runter. Das Ding ist nicht so wirklich zum Halten, das muss man schon sagen.
Eine Bogenlampe.
Ja, so schlimm ist auch nicht, aber dazu war er zu flott, aber er hat halt schon er war zwischendurch schon deutlich über dem Tor und senkt sich dann perfekt. Also das ist halt echt brutal, brutal schwer zum Halten, und entsprechend auch die etwas konsternierte Reaktion von Schlager, weil der steht ja wirklich da, wie wenn er gar nicht wüsste, was da jetzt passiert, und dann schaut er nur und dann zuckt er so ein bisschen mit den Schultern, also ja.
Ja, im Prinzip wie wir hinter Schlager, ne? Wir waren ja hinterm Schlager, und ich habe ganz zum Schluss erst bemerkt, dass der reingeht. Mhm. Also da war schon die Überraschung des Einschlags war durchaus gegeben auf der Tribüne, muss ich sagen.
Mhm. Absolut. Und dann die entsprechende Freude über diese Granaten. Ja.
Und dann hat er ja noch eines aufgelegt für den Mani Zakaria.
Mit einem unfassbaren Pass in den Rücken von, hilf mir schnell, wie heißt der Sechser? Der junge Franzose von Salzburg.
I don't know.
Ja, ich hab's auch gerade nicht. Es in 2 Minuten fällt er mir ein. Egal, wunderbar, kann man sich auch anschauen. Er wartet wunderbar, bis der den Schritt rausgeht und dann spielt er genau hinter ihm diesen Ball auf Mani Zakaria durch. Perfekt.
Und dann hat es ja tatsächlich so ausgeschaut, als ob die Partie zugunsten von Sturm kippt, oder ist sie ja dann auch in dem Moment. Aber das war noch nicht der Schlusspunkt, der ist dann erst gekommen. Eine Szene, über die auch noch länger gesprochen wurde und wird. Seko Keuter gegen Jon Goran Stankovic im Strafraum von Sturm. Die Aktion an sich jetzt, was ist eure Meinung mit ein bisschen Abstand, wenn man sie so ein paar Mal angeschaut hat? Jürgen, klarer Strafstoß, klar nicht Elfmeter?
Mit der Interpretation der Szene in der Zeitlupe mag man zu diesem und jenem Schluss kommen können. Man kann sagen, die offene Sohle und das gestreckte Bein ist ein Foulspiel. Man kann auch die Argumentation von Chris Ilzer nachvollziehen, dass er sagt, der trifft ja den Boy gar nicht, der schießt ihm gleich den Haxen weg sozusagen. Und es ist eigentlich deswegen Stürmerfoul gegeben worden, weil das hat ja der Schiedsrichter auch erst so gesehen. Mein Hauptkritikpunkt oder mein Hauptansatzpunkt ist, dass das keine eindeutige Geschichte ist, wo der VAR einschreiten muss. Und deswegen finde ich das sehr bedenklich und sehr merkwürdig. Weil was ist dann das Konzept des VAR, wenn auch das nicht gilt? Wenn das schon eine eindeutige Fehlentscheidung ist, wo er einschreiten muss, dann weiß ich gar nicht mehr, wie man weiterspielen soll mit diesem Tool, weil dann funktioniert das sicher nicht.
Das ist die Argumentation, die Julian Baumgartlinger bei Talk und Tore auch gehabt hat ein bisschen. Also der hat sich auch wenig dazu geäußert. Der hat halt auch gesagt, sein Punkt ist eher, dass der VAR halt bitte bei eindeutigen Fehlentscheidungen sich melden soll. Und er hat das dann so ein bisschen im Raum stehen lassen. Aber du hast schon gemerkt, er war jetzt nicht der Meinung, dass was da immer auch immer passiert ist, jetzt eine eindeutige Fehlentscheidung war. Man kann natürlich ein bisschen drüber diskutieren. Da haben wir auch diskutiert, Jürgen. Oder sagen wir so, ich wäre dafür gewesen, Weinberger lässt das einfach durchlaufen und gibt Abstoß. Ich glaube, dann hätte sich niemand gemeldet.
Schätze ich mal. Ja, ich glaube auch, wenn die Szene ins Tor ausgeht, ist vorbei.
Aber wenn du in der Szene halt angesichts dieser Bilder dann Stürmerfoul gibst, das ist halt auch so eine Sache, gell? Weil wir haben dann darüber diskutiert, was ist, wenn die Szene nicht im Strafraum passiert, sondern irgendwo auf der Mittellinie. Was wird denn dann gegeben in der Szene? Und ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht Foul von Keuter geben, sondern es wird, wenn was geben wird, wahrscheinlich dort vielleicht wirklich auch gegen Stankovic entschieden. Wobei ich zu diesem Thema noch einbringen möchte, man möge sich dieses Video und wir tun ja so gern Standbilder anschauen. Beim Video Assistant Referee halte ich nicht für besonders sinnvoll, da Standbilder anzuschauen, aber egal. Wenn wir schon Standbilder anschauen, dann möge man bitte im Moment des Treffers, wo Keuter die Sohle von, die angeblich so furchtbar offene Sohle vom Jon Goran Stankovic trifft, sich einmal das Bein, das rechte vom Jon Goran Stankovic anschauen. Ich meine, der Winkel verzerrt ein bisschen, aber ich würde einmal sagen, das Knie ist 20 Grad gebeugt.
Ganz gestreckt ist er
nicht. Also das ist fix nicht einmal annähernd ganz durchgestreckt. Und das wäre jetzt für mich, wenn wir schon uns Standbilder anschauen, das wäre für mich der nächste Punkt. Dass ich sage, okay, Sohle, maybe, vielleicht ein bisschen botschert, aber der Fuß ist halt viel, nur nicht gestreckt.
Ja, also wie gesagt, ich bin da völlig bei euch, was das Eingreifen an sich betrifft, bei so einer heiklen Entscheidung. Und wie gesagt, da muss man wirklich über die Rolle vom Head Referee generell nachdenken, wenn dann eh noch mehr alles im Kammerl entschieden wird. Lucas Gournat, du hast übrigens
genau. Das wird ja gut sagen. Und ich möchte noch was anmerken, was Chris Ilzer so mit dem Schiedsrichter, wir kommen gleich dazu, oder? Sagen wir schon? Schauen wir so
weiter. Bitte, mach.
Wenn Chris Ilzer der Meinung ist, er muss dieses Schiedsrichter-Thema dergestalt moderieren, dass gerade immer die gegen uns sind, die gerade irgendwo herkommen, wo sie halt herkommen, finde ich, muss er ein bisschen aufpassen mit der Zeit, dass er sich nicht in die Nesseln setzt, weil ich finde diese Art von wehleidiger Moderation des Schiedsrichterthemas, auch wenn er glaubt, dass er damit was beeinflussen kann in Zukunft, was er glaubt, dass einer der größten Irrglauben seiner bisherigen Trainer-Ära ist, glaube ich, dass das entbehrlich ist, glaube ich, dass das unsympathisch ist und glaube ich, dass das im Endeffekt zu nichts führt, außer dass man ihn irgendwann einmal dafür kritisieren wird können, zu Recht.
Es ist halt raunzig, gell? Weil im Davi hat er geraunzt, dass ein Steirer als Davi pfeift, jetzt raunzt er, dass die Wiener uns nicht mögen. Also bis nächstes Mal ist dann, weiß ich nicht, ein Tiroler oder ein Oberösterreicher Best zu
uns. Ein paar Bundesländer hätte er noch.
Dann wird's halt, dann pfeift uns irgendwann nur mehr der ausgesporkte Schweizer da. Ne? Also keine Ahnung.
Ich glaube, dass er damit, ich glaube, er wähnt sich als populistischer Politiker und glaubt das zu können, dass man da diese Wiener Mafia-Orgel drücken kann, die gegen Sturm agiert. Aber das ist mittlerweile so lächerlich, das nimmt doch keiner mehr ernst.
Naja, du wirst schon dafür ein Publikum finden, nur ob das in seinem Interesse ist, das ist wie immer beim Populismus, gell? Das muss man sich halt gut überlegen. Das ist irgendwann fast immer ein Bumerang.
Ja, und die Geister, die man rief, wird man dann manchmal immer los.
Mhm, genau.
Ja, und doch, glaub, zu meinen auch unter den Sturmfans gibt es einige, die das nicht so lustig finden oder nicht so leibend finden, wenn er da herum.
Deswegen, er soll sich gerne so aufregen über diesen gegebenen Strafstoß, wie er war. Wunderbar zum Zuhören, ganz im Sinne von uns, glaube ich, auch, wie er das versucht hat zu argumentieren in seinem Sinn. Aber dieses jämmerliche Gemecker bei den Pressekonferenzen nachher soll er sich bitte sparen.
Gut, soviel zu dieser Szene. Über einen Man of the Match neben Otto Kittischwili haben wir noch nicht gesprochen.
Skerpen.
Ich habe schon lange nicht mehr so eine starke Sturmtorhüterleistung gesehen wie in dem Spiel von ihm. Bis jetzt hat er vor dem Spiel jetzt wahnsinnig viel zu tun gehabt in der Liga. Aber das war jetzt schon ja, ein großes zur Schaustellen seiner Torhüterfähigkeiten.
Mhm. Nämlich, also in der ersten Halbzeit hat er bei zwei, drei Flanken sehr schön interveniert, hat eine ein bisschen unorthodox, einfäustig hinausgeschlagen. Das hat ein bisschen strange ausgeschaut, aber der Vorteil ist bei seiner Höhe, es ist ein bisschen egal, ob er gerade oder verkehrt oder mit Pirouette hinspringt, er kriegt den Ball trotzdem. Und vor allem die Leistung in den 1 gegen 1 Situationen war schon beeindruckend, wobei man natürlich auch gleich, also in der ersten Halbzeit gleich bei der Szene gesagt haben, wenn sich der groß macht, ist er halt auch wahnsinnig groß, also da muss den Ball einmal vorbeikriegen an dem Waschl. Und die Reaktion in der zweiten Halbzeit, wo er halt für seine Länge sehr, 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 sehr schnell am Boden unten war und den von Roko Simic war das, glaube ich, rauszieht aus der langen Ecke. Ja, da hat er halt auch bewiesen, wie schnell er am Boden sein kann. Und insofern, glaube ich, extrem berechtigt diese Man of the Match-Auszeichnung.
Ja, liebe Grüße an der Stelle an Thomas Seidel. Ich habe vorerst gesehen, dass er einen kleinen Seitenhieb auch noch losgelassen hat auf dem Sturmpost nach dem Spiel an alle Skerpen-Hater, wo er geschrieben hat, der Goalie ist so groß, er kommt eh nicht runter. Liebe Grüße. Das war der Gegenbeweis.
Ja, sehr richtig.
Gab es ja auch in unserer Redaktion die eine oder andere skeptische Stimme vor der Saison, oder?
Gab es, ja.
Gab es. Ich glaube, gibt es noch immer. Glaube ich.
Auch liebe Grüße.
Abwesenderweise.
Viel Zeit zum auszuruhen und bleibt ja jetzt nicht, ganz im Gegenteil. Am Donnerstag geht es weiter. Das Abenteuer Europa League beginnt und es gegen einen richtigen Kapazunder. Der Sporting Club de Portugal ist zu Gast in Liebenau. Und wir haben uns dafür extra einen Schlag gemacht über den Gegner von Sturm. Besser gesagt, der Frank hat das gemacht. Erzähl uns was davon.
Ja, ich habe dankenswerterweise aus beruflichen Gründen recht gute Verbindungen nach Lissabon und kenne dort unten oder habe dort unten mittlerweile einen über die Arbeit kennengelernten Menschen, würde ich mittlerweile als Freund bezeichnen. Er kommt jetzt auch mit Sporting nach Graz und ich werde ihm die Stadt ein bisschen zeigen und so. Domingos Folke Guimarães, sehr portugiesischer Name. Ganz, ganz großer Sporting Club do Portugal-Fan. Und ihm habe ich, weil unsere Zeitpläne übers Wochenende jetzt nicht ganz konkurrent zu kriegen waren, ich habe ihm ein paar Fragen über einen Messenger geschickt und er hat mir ein paar Audiodateien dazu zurückgeschickt. Passenderweise waren auch ein paar davon Antworten auf meine Fragen. Und genau, die können wir uns jetzt dann im Nachgang Stück für Stück anhören, wenn wir das wollen.
So ist es, unbedingt. Ganz am Anfang ist es einmal darum gegangen, die Ausgangslage von Sporting Bill abzustecken vor der Saison und das hat Domingos dazu gesagt.
Hello, hello. Thank you so much, guys, for inviting me to participate in your podcast. It's always great to exchange ideas with other people in love with football. My name is Domingos, and I want to thank Frank and all the guys of the podcast. So, in relation to the first question, for us, it was for Sporting was a big disappointment to not be in the Champions League this year, because we've been having strong teams, and we play beautiful, and we did, I think, very well last year in the Champions League, and we almost passed the group phase. So not being able to be there this year was really tough. Also because you lose the opportunity to, you know, hire some players that really want to play Champions League. Now for us, you know, we think it's not, nothing is easy nowadays in Europe. You know, everything is tough. Sporting has a few new players, very, very important. And I'll talk about that later, but and so it's still building a team. Your Europa League is not a task. Actually, we've been joking with the possibility of, you know, being one of the favorites to for this year's Champions League. Europa League. I think we have a very strong team. We still have to build it and work it, but we have a strong team, and we are dangerous. Last year we eliminated Arsenal, we beat Tottenham. You know, we did some very good games. We were missing a good striker, something that we have now. That was the reason why we didn't in Europa League. We didn't beat Juventus and go to the semifinals. So it's not a task. It's something that it's going to be tough, very tough. There are no easy games. And so we are going to play with our best team, and we want to go very, very far in Europa League this year.
Also ist Sporting für euch auch ein Favorit auf den Europa League-Titel? Er hat gemeint, das eines der Ziele ist es ja, nachdem sie mit der Champions League nicht gereicht hat, jetzt die Europa League zu holen. Zählt Sporting für euch zu den Titelfavoriten, Jürgen?
Ja, von der Papierform her wahrscheinlich schon. Ich glaube, dass die Enttäuschung, nicht Champions League zu spielen, wirklich enorm ist bei denen, weil die Portugiesen da ja durchaus Stammgäste sind, die Spitzenmannschaft. Und ich glaube, dass sie ich wüsste jetzt nicht sehr viele Teams, die in der Europa League mitspielen, die weit über Sporting zu stellen werden, glaube ich. Also ja, glaube ich schon, dass die das gewinnen können.
Ja, also das, wir kommen dann später noch dazu, der Kader ist schon nicht ganz schlecht und der ist halt auch sehr strategisch verstärkt worden. Und wie er es sagt, eigentlich hätte es da noch mehr Verstärkungen geben sollen, strategischer Art, nur die sind halt dann nicht geholt worden, weil das operative Budget dieser Saison dann eben nicht so hoch ist, weil die Champions League-Kohle fehlt und weil diese Spieler dann halt auch nicht zu einem Nicht-Champions League-Starter gehen. Und der Anspruch von Sporting ist es schon in Portugal, also der grundsätzliche Anspruch ist Nummer 1 zu sein, das geht sich halt aufgrund des vielen Geldes bei Benfica und bei Porto ein bisschen schwer aus, aber die nicht viel diskutierte Nummer 3 möchten sie schon sein und das ist halt letzte Saison wegen Prager nicht aufgegangen.
Aber man muss schon dazu sagen, dass man das mit dem Budget habe ich nicht ganz verstanden. Ganz ehrlich, die haben einen um 60 Millionen zu PSG verkauft zum Beispiel. Mhm. Also das ist schon, also dass da kein Geld in der Kasse ist. Ich glaube, dass es tatsächlich daran liegt, dass ein gewisses Level-Kicker nicht mehr zu Europa League-Startern geht, sondern tatsächlich nur höchste Liga spielen wird. Ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, dass sie die Leute nicht gekriegt haben, weil dass die Kasse nicht gefüllt ist, kann ja dann irgendwie gar nicht sein, oder? Weil ich habe jetzt nicht gehört, dass es da einen großen Schuldenstand gäbe.
Jein, also der Stadionumbau liegt ihnen schon ein bisschen auf der Tasche, aber grundsätzlich hätten sie die finanzielle Feuerkraft wahrscheinlich schon aufgestellt, haben es aber dann, so wie ich das dann im Nachgang noch verstanden habe, unter anderem wegen den Gehältern dann nicht gemacht, weil du dann natürlich auch das Gehaltsgefüge deines jetzigen Teams angreifen musst und ohne die Champions League-Einnahmen ist das dann über das ganze Jahr gesehen anscheinend nicht so lustig. Aber sie haben ja eher recht klare Zielsetzung jetzt eben für diese Gruppe und haben sich über die Gruppe auch, glaube ich, ein Bild gemacht. Also er spricht da immer schon ein bisschen mehr aus Fansicht, aber wir könnten uns jetzt anhören, was er zum Thema dieser Gruppe sagt und worauf er da ganz stark vertraut.
So what is the goal for the group stage? Well, I think that I don't want to sound cocky or something, but I believe we want to win the group. Of course, Sturm Graz and Atalanta are tough teams to beat. But we feel that we have enough team to do it, and we are getting stronger. Every game we're playing better. And we have a really, you know, our manager is, I believe, is one of the best managers now in Europe, okay? Probably in the world. I think it's a miracle that he hasn't gone yet to England, because this guy is really amazing. He's a really incredible a manager. First season, first complete season at Sporting, we won the championship with the... which was something we hadn't done for 18 or 19 years, but he builds now the good team. He knows how to take the best out of the players, and he's very good tactically. You know, he's a really, really, you know, he plays beautiful. It's we are in love with our manager, okay, which is something very rare. We are in love with our manager. We love him, and the guy is doing an unbelievable job, and we want to keep him for life. But of course, that will not be possible because some bastard will come and will take him from the team. But I think that we want to win the group and move ahead as favorites.
Gut, er sagt, wir lieben unseren Coach. Also Ruben Amorim dürfte wirklich ein ganz besonderer Trainer sein, Frank.
Mhm. Ja, ist er. Also der wird, ich sage nicht gern vergöttert, aber das ist es wahrscheinlich. Also der darf sich, glaube ich, alles erlauben. Ist auch, wenn man sich die Trainergeschichte bei, oder die Trainerpositionen Vergangenheit bei Sporting anschaut, ist es so, dass der Trainerposten bei Sporting ein ziemlicher... Wie soll ich das sagen?
Wanderpokal?
Ja, ob es ein bisschen ein Raketensitz ist. Ne? Also in den letzten, lasst es mich schon nachschauen, in den letzten 10 Jahren gab es da einmal Jorge Jesus, der von 2015 bis 2018 3 Saisonen tätig war. Und sonst hat es in den letzten Jahren niemanden gegeben, der 3 Saisonen tätig war. Und Ruben Amorim ist eben der Erste, der jetzt verdächtig dafür wird, dass er da vielleicht länger tätig sein könnte. Und auch allein das ist etwas, wofür sie ihn lieben, weil dieses Hire and Fire auf der Trainerposition, das ist auch etwas, wo Sporting intern immer sehr kritisiert wird und dass man halt nichts aufbauen kann und dass es immer so diese Saison links, nächste Saison rechts, Angriffsfußball, Defensivfußball hin und her, wir kennen das von irgendwo. Und jetzt scheint es mit Amorim ein bisschen anders zu werden und darüber freuen sie sich grundsätzlich sehr, weil es ist ein sehr, sehr fußballverrücktes, eine sehr fußballverrückte Crowd, die da diesem, wenn man den FC Barcelona weltweit als Nummer 1 der erfolgreichsten insgesamten Sportvereine sieht, mit den meisten Titeln, die gewonnen wurden, ist Sporting Club do Portugal der zweiterfolgreichste Club auf der ganzen Welt, was über alle Sportsparten, die die haben, an Titeln zu gewinnen.
Das sind sehr viele, muss man dazu sagen.
Ja, das sind extrem viel und die haben auch, glaube ich, 150 Satellitenclubs auf der ganzen Welt. Also da sieht man schon, da gibt es durchaus ein bisschen Anhängerschaft. Und die ist recht verrückt und wie Domingos das dargestellt hat, passen die und wir, also Sporting und Sturm, inhaltlich gar nicht so schlecht zusammen. Das könnten wir uns jetzt im dritten Audio anhören.
Weil kurze Ergänzung noch zu dem jetzigen Beitrag, dass sie die Gruppe gewinnen wollen, und so weiter. Was aber ein Thema war, wir haben ja heute auch Auskunft gegeben als Black FM für einen portugiesischen Podcast und dieser Host hat mir erklärt, dass sie definitiv Spieler schonen werden, wenn sie in Graz spielen, weil sie fix der Meinung sind, dass sie das schon so auch ausgehen wird. Ich bin mir nicht sicher, wie der Domingos das sieht, aber der hat mir erklärt, das wird bestimmt nicht die erste Formation wie in der Meisterschaft bei uns auflaufen.
Also er hat ein bisschen was über Holding in der ersten Halbzeit gesagt und kein Don't suffer a fast goal und dann sind sie schon sehr gefährlich. Aber wir könnten ja schauen, was er so an Knowledge oder Erwartung über Sturm mitbringt.
Okay, so the opinion on Sturm Graz. Of course, everybody knows Sturm Graz. You know, it's in Austria there are not, you know, we know some of the strongest teams of Austria, and of course, Sturm Graz is a strong team. also the supporters. You know, you have it's this weekend, just before the today's game, that actually we won 3-0 against a very good team, very organized team. So we had to push. First half 0-0, and then after, you know, beginning of second half, finally we broke through, and we end up winning 3-0. Anyway, Sumgraz is before the game, people were sending me videos of you know, the craziness of your game against Red Bull, and the crazy thing of all the pyrotechnics and all the crazy guys, the supporters. We love it, you know. We love that kind, those kind of teams. It's like us, you know. We spend many years without winning championships in Portugal, but we still have the best supporters. We sing all game, we push a lot, and we, you know, we really love our team. Sporting is, you know, we are fanatics, and we never, you know, we never give up. Never give up, you know. Even when the team is playing like shit, we are there singing, and you know, singing. So it's so great to play against a team like that, like, you know, you guys, because you also are in love, you have passion for the game. So I think a lot of my friends, actually I'm in a few groups with the supporters, and in all the groups the videos were going around, and everybody's sort of a little bit, I wouldn't say scared, but we were like, you know, what's going to happen there, you know, how, what's the atmosphere, how is it going to be? And I'm very lucky, because I was, you know, I'm going to the game, and so I'm very, very excited to know what you guys have reserved for us. Of course, you know, I'm totally anti any kind of violence in the game, but I'm totally for singing and shouting and jumping and, you know, making all the crazy thing that you do in a football game. So I think it's going to be a great game. Your away game, you know, our away game, you know, this Thursday's game is going to be a very, very, very good game. You guys are very strong, so that's something that we've been hearing a lot. Very strong, very physical, committed. That's what we are expecting. So it's going to be super difficult. I hope that we can use our better technique. And I think, you know, we have, as I told you, we have a great manager. So tactically, we're also going to be strong. We're going to study very well your team. And I think that if we hold in the beginning and don't suffer a goal and start playing our game, then we're going to become very dangerous. Let's see. I hope you also enjoy our team playing, and I hope, of course, the best team in the game wins. But yes, I think, you know, at least in my case and in my groups, everybody's very excited to go to play against Graz, and that's it. Let's see what happens Thursday.
Ja, er freut sich also auf Graz, und man sieht, wie große Kreise die Videos der Sturmfangruppen so ziehen, weil die haben es auch bis nach Portugal geschafft. Große Erwartungen, also ja, gute Werbung in dem Sinn, auch für den Fußball bei Sturm und in Graz.
Ja, also die mit ihm mitfliegen, freuen sich wirklich auf den Ausflug und sind auch sehr gespannt, wissen, dass das ein ganz, ganz kleines Stadion ist und so, und finden aber gerade das spannend, weil die spielen ja zu Hause in einer 55.000-Topf, ne, der eigentlich immer sehr, sehr gut, also gegen gute Mannschaften immer bumm voll ist und gegen weniger gute Mannschaften nicht so voll ist. Domingos hat in einer Side-Note zu mir gesagt, er wird annehmen am 14. Dezember gegen uns, wenn es nicht um irgendwas ganz Wichtiges geht, wird der Topf wahrscheinlich nicht so voll sein. Das werden wir dann noch sehen. Und ich habe ihn dann noch ein bisschen gefragt, wie sie jetzt so die Mannschaft auch ein bisschen umgebaut und vor allem eine sehr entscheidende Personalie verkauft. Andi, du kannst es wunderbar aussprechen. Wie sagen die Portugiesen zu ihm?
Ugarte.
Ugarte, ne? Wir haben gerade vorher diskutiert, der kommt aus Uruguay, ob der selbst auch weiß, dass er Ugarte heißt, wissen wir nicht. Egal, Der wurde an PSG verkauft für 60 Millionen plus Boni dann. Und ja, was sie getan haben, um diesen Abgang zu ersetzen, habe ich den Domingos dann auch noch gefragt.
So, did we compensate the loss of Ugarte to PSG? Well, I spoke about that before in the other answers. Yes, we bought Yulmand, which is a Danish player, national team. He was the captain at Lecce, plays with a head up, great passing, and very intelligent in the way he feels the spaces. So it, you know, he doesn't go crazy on those jumps and to steal balls away from other players. He's just in the right place. He's big, he's strong, and he's playing very well. He's also dangerous because he gets close to the goal, and he kicks. You know, he's good at shooting. So yes, we have. The only thing is that, of course, Ugarte was already playing here for 2 years. Super, super inside the team, understanding all the movements, and human, no, it's still learning. So you see, he's growing. Every game he plays better, but still, you know, I think he needs 10 more games to be where he can be.
Ja, also sehr interessanten Ersatzmann haben sie da gefunden mit Österreich-Vergangenheit. Mhm. Wer hätte das gedacht? Die Admira hat da nochmal ganz gut abkassiert, was man also gelesen hat durch diesen Transfer. Man hält große Stücke auf den Herrn Hjulmand. Der macht seine Sache auch nicht ganz schlecht bis jetzt.
Man kann extrem fest schießen von weit hinten.
Mhm. Nicht nur fest, sondern auch genau.
Ja.
Weil festgeschossen habe ich auch immer Zeit meines Lebens.
Er trifft nicht dorthin, wo er will, im Vergleich zu uns.
Ja, genau. Also öfter als wir. Ja, so meine Herren, jetzt seid ihr eingestimmt auf Sporting Club de Portugal.
Vielen Dank.
Wie ist es am Donnerstag? Wie geht's aus? Tippt's was?
Ich kenne wieder wie am Samstag, da habe ich auch, gebe jetzt zu, auf eine Niederlage getippt und dann ist es ein Punkt geworden. Also.
Ja, dann machen wir das wieder so, weil ich war der Einzige, der am Samstag da in dieser Stehpartie von uns auf Sieg getippt hat und dann wurde es ein Punkt. Ich glaube, den hätten wir nehmen, oder, am Donnerstag?
Ja. Jedenfalls, dann sage ich 1-3. In freudiger Erwartung auf den Punkt.
Ich sage dann wieder ein spätes 2-1 für uns wie gegen Red Bull.
Okay, und dann tippe ich mein übliches 1-1. Das ich mit Handkuss nehmen würde, wenn man sich die aktuelle Formkurve von Sporting anschaut. Das ist jetzt nicht exponentiell nach oben, aber stetig wachsend, stetig besser werdend. Man hat es auch in den Ausführungen von Domingos gehört. Sie spielen sich immer besser zusammen. Sie verlieren halt auch nichts, das muss man auch sagen. Und einige Protagonisten sind schon durchaus ganz gut in Schuss. Der Stürmer vorn, den haben wir im Nationalteam gesehen, Gyökeres hat in der Liga schon ein paar Mal getroffen, Paulinho trifft auch. Und Hjulmand ist nicht so schlecht in Schuss, hat man gesehen, und auch nicht bei Schuss. Also sind wir uns ehrlich, mit einem Punkt gegen die sind wir schon, glaube ich, sehr gut bedient.
Ja, vor allem muss man sagen, Paulinho kommt ja von der Bank unter anderem und trifft dann. Also du merkst ja, was da noch nachkommt. Wenn die wechseln anfangen und so. Also ich glaube, das ist natürlich eine Sensation, wenn wir da einen Punkt machen, wenn da muss schon Spielverlauf, Stimmung, Atmosphäre und Tagesverfassung extrem gut passen, dass das überhaupt denkbar ist, ganz ehrlich jetzt.
Und ich bin gespannt, ob die wirklich so viel schonen werden, weil was sich Sporting, glaube ich, fix nicht erlauben kann, ist ein Fehlstart.
Mag schon sein. Das war die Einschätzung von dem Typ, mit dem ich heute geredet habe. Ich kann das nicht beurteilen, ob die das dann machen oder ob die auf Nummer sicher gehen und einen fixen super Start in die Gruppe haben wollen und die Einser-Mannschaft auflaufen lassen. Werden wir sehen. Wir werden es bald wissen.
Mhm, genau.
Und man, ja, eine der Ausführungen, die er noch gemacht hat, den einzigen Schwachpunkt oder mit dem einzigen Spieler, über den er nicht extrem geschwärmt hat, war der Rechtsverteidiger Escaio.
Ja,
genau. Also wenn es einen Spieler gibt, der ihm zumindest vielleicht nicht so taugt oder der vielleicht noch nicht so die Form erfüllt, dann eher mal schauen. Vielleicht ist er der einzige Schwachpunkt.
Genau, für ein Kombi aus Schneck und Brass und wer von den beiden Stürmern sich dann immer mehr nach links dreht. Ne?
Ich laufe einfach zu 5-6 den Rechtsverteidiger an.
Genau, immer nur den Rechtsverteidiger. Wir pressen nur den Rechtsverteidiger. Ja, schauen wir mal.
Wir werden sehen. Wir schauen uns das natürlich an. Dann mit kommen wir zum nächsten Punkt. Leider nicht so viel zu lachen. Momentan hat das Team, das wir liebevoll Jacomini 09 nennen, die Zweitvertretung von Sturm in der zweiten Liga. Jetzt gab es am Sonntag am Vormittag ein 0:2 im Heimspiel in Gleisdorf gegen Bregenz. Dazu muss man jetzt sagen, Bregenz ganz gut in die Saison gestartet, momentan sogar gleich auf mit St. Pölten Dritter. Und trotzdem war das Spiel irgendwie auch, wenn ich es nur vom TV aus verfolgt habe, ziemlich enttäuschend. Wieder Gegentore, die ja zumindest bitter sind. Wieder ist man selber kaum wirklich gefährlich worden. Frank, es läuft irgendwie wirklich wenig zusammen momentan, oder?
Ja, es läuft sehr wenig zusammen. Es ist wiewohl so, dass du für 10, 15 Minuten immer wieder den Eindruck hast, es wird da eh einen Plan geben. Nur mit ein, zwei nicht so geschickten Situationen, Kombinationen mit Stoppfehler oder kleines Missverständnis, kommen dann wieder 5 bis 7, 10 Minuten, wo der Gegner wesentlich dominanter wird und man wieder nur hinterherhirscht. Und also die Schnitzer in der Defensive sind ja das eine. Die sind blöd, aber die sind vielleicht sogar noch leichter abzustellen. Wo ich halt schon die größte Baustelle sehe, ist das nach vorne, weil der einzige Plan momentan ist, zu versuchen, den Kollegen Kamara irgendwie an den Ball zu kriegen. Und sonst sehe ich halt nicht viel Plan in der Offensive. Und das ist dann schon auch ausrechenbar. Und es ist eh bewundernswert, dass er sich immer wieder in Strafraumnähe trotzdem durchsetzen kann. In Summe ist das aber, glaube ich, einfach zu wenig und ich glaube, da muss mehr kommen und es muss kompakter werden und da braucht es nach vorne, glaube ich, schon noch ein paar Ideen oder eine größere Effizienz, eins von beiden, weiß nicht, was leichter geht, weil sonst wird es, glaube ich, mit dem Ligaerhalt ein bisschen knapp werden.
Jedenfalls.
Es wird ja sicher ähnlich knapp wie letzte Saison. Das kann man, glaube ich, schon ein bisschen ohne große Risikofreudigkeit prognostizieren, leider.
Jetzt hat es ja doch auch wieder Verstärkung gegeben, auch in dem Spiel von oben sozusagen mit Geierhofer, Serrano und Johnston. Extrem viel bewegen können, der aber im Moment auch nicht, oder Jürgen?
Das ist ja so ein Thema, wo ich der Meinung bin, dass das in Wirklichkeit für die Entwicklung einer zweiten Mannschaft oft ein Hemmschuh ist, dass du immer wieder die Spielpraxisstation für die oben nicht gerade gut gebrauchten Spieler sein musst. Also ich glaube, dass das natürlich punktuell mit Einzelaktionen schon helfen kann, wenn da einer natürlich heraussticht, was ja momentan aber auch nicht passiert, muss man dazu sagen. Die fallen ja alle nicht wirklich auf da unten, die da mitspielen. Serrano sogar eher negativ beim letzten Spiel vielleicht. Aber es ist für die Entwicklung der Mannschaft an sich, glaube ich, schwierig, wenn du dann manchmal wen dabei hast, manchmal wen nicht dabei hast, nie genau weißt, ob du überhaupt wen dabei haben wirst, lang voraus. Also ich verstehe schon, dass der Sinn dahinter ist und ich verstehe, dass man es braucht für diese Leute, aber ich glaube, dass das der Mannschaft an sich nicht hilft.
Ja, es hilft vor allem nicht, wenn es keine Hilfe ist. Also ich hätte ja auch die Erwartungshaltung, dass wenn du da von der 1er wen unten laufen lässt, dass die in diesen Spielen dann schon bemerkbar sind. Und wenn du das aber nicht, also wenn du die nur an den diversen Haar-Styling-Modellen erkennst oder halt weißt, dass die auf der Position unterwegs sind, aber jetzt so performancemäßig der Unterschied quasi kaum ausmachbar ist, dann verstehe ich ein Stück weit schon, dass man vielleicht nicht so 100% super motiviert ist, wenn man eigentlich in der 1er spielen will und dann in der 2er läuft. Aber es hilft halt nichts und ich weiß halt nicht, ob es für die Spieler selber wahnsinnig gut ist, wenn genau das passiert, was jetzt eben passiert, dass eben dann manche wie wir dann schon wieder so gescheit sind und sagen, ja, die fallen ja nicht einmal in der 2er auf, wie sollen denn die oben eine Verstärkung sein oder wie sollen denn die oben mitspielen können? Und entweder ist es ihnen nicht bewusst oder sie kommen nicht drüber oder sie schaffen es im Kopf nicht, ich weiß es nicht, aber wenn man die schon dort einsetzt und so mit anderen jungen Talenten die Zeit in der zweiten Mannschaft von Sturm nicht gibt, dann müssten die halt dort schon substanzielle Hilfe sein und das nehme ich momentan ganz wenig wahr.
Wenn man jetzt den Start mit der Vorsaison vergleicht, hat man nach 7 Runden 3 Punkte mehr gehabt vor einer Saison, vor allem schon 2 Siege eingefahren, was ja bis dato in der Saison noch nicht gelungen ist. Die nächsten Gegner sind jetzt nicht so stark gestartet wie Bregenz mit Horn und dann vor allem am Städten, die ja noch hinter Sturm liegen. Bis jetzt hat man jetzt noch nicht den Eindruck von der sportlichen Leitung, dass das da irgendwie die groß beunruhigt, aber wahnsinnig happy kann man ja damit auch nicht sein. Und die Frage ist, wie lange man da noch abwarten will, was man überhaupt ändern kann. Habt ihr da irgendeine Idee?
Das ist ja die große Frage, was willst du überhaupt ändern? Also so entwickelnde Zweiermannschaften-Trainer zu stanzen, ist ja jetzt nicht unbedingt das Übliche, was man so macht, außer es geht was Kapital in die falsche Richtung oder man ist grundsätzlich nicht zufrieden. Ich glaube, dass man mit Thomas Hösel schon jemanden hat, an dem man grundsätzlich glaubt im Verein, weil das macht er jetzt schon lange und ich glaube, dass man ihn schon früher mal geändert hätte, wenn es denn notwendig gewesen wäre. Ich glaube, du kannst aufgrund der Qualität des Kaders nicht viel an Potenzial an sich verbessern. Du musst halt schauen, dass du eine gewisse Stabilität reinkriegst und diese katastrophalen Gegentore irgendwie verhinderst, die wir ständig kriegen. Weil offensiv geht es ja eh einigermaßen. Es wird ja immer wieder durchaus getroffen, aber wir kriegen einfach wahnsinnig viele sehr, sehr zache Tore.
Ja, also dass es offensiv einigermaßen geht, da habe ich ein bisschen Kopfwackeln, weil das ist halt schon sehr oft auch lediglich darauf aufgebaut, dass man 16 Mal den steilen Ball probieren und irgendwann wird sich einer von den Verteidigern schon da stolpern und man hat das Gefühl, es gibt keine andere Idee dazu. Bin ich so skeptisch, ob das cool ist, aber lasse ich
jetzt mal. Aber das ist halt schon auch die Idee, die von oben nach unten kooptiert wird. Das wird ihnen halt auch vorgegeben, dass sie das machen müssen.
Aber da gibt es schon ein paar Passmuster, die darauf ausgelegt sind, Räume zu schaffen und die sehe ich unten nie.
Ja, wir probieren halt erst einmal eins, nicht?
aber vielleicht müssten wir jetzt mal was anderes auch noch dazu probieren.
Punkt 1. Ja, lernen wir das Zweite.
Und Punkt 2, was mir schon ein bisschen fehlt, ist, immer wenn ich mir das im Fernsehen anschaue, recht den Ton recht laut, weil man hört ja ganz gut da in Gleisdorf. Jetzt habe ich natürlich geoutet, dass ich jetzt die Saison noch nicht draußen war. Aber was ich schon sagen muss ist, nach diesen, wie sie der Jürgen gerade genannt hat, kapitalen Fehlern, fehlt mir ein bisschen die konstruktive Ansprache von draußen. Und auch wenn irgendwelche Kleinigkeiten schiefgehen, fehlt mir ein bisschen das In-Game-Coaching, die Ansprache, das Aufrichten der Jungs. Entweder es findet statt und ist so leise, dass es die Mikros gar nicht mitnehmen. Würde mich wundern, weil sonst hörst ungefähr alles. Und du hörst es ja von den anderen Mannschaften auch. Ich hätte das Gefühl, es findet ein bisschen wenig statt. Vielleicht würde das gerade dieser jungen Truppe ein bisschen helfen. Weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Hätte ich bei jungen Fußballern schon erlebt. Vielleicht würde das auch mal was helfen. Weil manchmal hast du schon so das Gefühl, dass so 15 Lethargie-Minuten ausbrechen, in denen gar nichts passiert und gar nichts geht. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch mal die Verhaltensmuster der ganzen Truppe am Feld versuchen zu brechen mit ein paar Interventionen, weil noch brennt der Hut nicht lichterloh, noch sind Mannschaften hinter uns. Möge man gegen Horn und Amstetten gewinnen, dann ist eh schon viel geschehen. Aber sich darauf zu verlassen, dass die auch nicht besser werden, halte ich für sehr gefährlich. Und ich glaube, man müsste schon mal mit ein paar Interventionen jetzt versuchen, da und dort ein bisschen was besser zu machen. Aber das ist nur meine unbedarfte Meinung zu dem Thema.
Eine kleine Ergänzung dazu noch, das findet bei Thomas Hösel natürlich gar nicht statt, da ist er möglicherweise auch nicht der Typ dafür. Ich habe auf der Hohen Warte sehr viel Zeit hinter seiner Trainerbank verbracht, wo man genau mithören kann, da kommt natürlich nicht viel, außer marginale Kritik am Schiedsrichter. Wer das tatsächlich aber am Feld macht, ist Wessel Demaku. Also das ist ein bisschen so der Leader von dieser Mannschaft am Feld, weil der spricht ständig und der versucht da die Leute zu motivieren, zu dirigieren und einzuteilen, als mehr oder weniger einer derer, die auch den Anspruch haben, oben mitzuspielen. Der macht das schon, aber von der Bank kommt das nicht. Das ist definitiv richtig.
Ja. Mhm. Demaku war jetzt da in den letzten Spielen nicht dabei gewesen bei der Zweier. Was ich noch sagen wollte, natürlich tragt da die Kulisse, man hört natürlich die Trainer, wenn sie laut werden, gut, aber die Kulisse in Gleisdorf tragt natürlich das ihre dazu bei, dass da auch nicht halt wirklich ein Push kommt, weil wenn ich das vergleiche mit der Grube, da hat natürlich auch die Atmosphäre sicher ein bisschen geholfen, dass dann das vielleicht noch schneller und besser in die richtige Richtung gegangen ist bei den Frauen. So was gibt es halt bei der Zwarer aufgrund dieser Kulisse dort gar nicht.
Wie viele Punkte hätte Jacomini 09 mehr, würden die in der Gruben spielen?
Ich glaube, ja, keine Ahnung, aber ich glaube, dass es ihnen psychologischer helfen würde. Ich weiß nicht, ob sie das so extrem in Punkte hätte ausgewirkt, aber 2-3 mehr wären schon drinnen gewesen.
Das muss man immer wieder erklären. Ich verstehe das nämlich nicht ganz. Jetzt habe ich immer geglaubt, wir müssen in Gleisdorf draußen spielen, wegen dies, das, Ananas und wegen dem Flutlicht. Wenn wir jetzt aber eh immer am Sonntag um 12 jetzt Mittag spielen, brauchen wir kein Flutlicht, oder?
Eigentlich nicht, ne?
Ja, wir spielen halt auch manchmal um 6 Uhr am Abend und da ist jetzt dann bald einmal finster.
Ja, aber also ich hätte ein 6 Uhr Abendspiel, weiß ich nicht, wie viel das jetzt waren, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal Sonntag zum Mittag gespielt. Und ja, man, vielleicht muss man einen fixen Spielort nennen oder so, keine Ahnung. Und vielleicht sind die Dixi-Klos in der Grube nicht zweitligatauglich, aber ja, wie auch immer.
Ja, das ganze Spielfeld ist nicht zweitligatauglich, weil es zu klein ist.
Ist das klar? Ach so.
Ja. Schade. Das ist das Problem, ja.
So ein Pech, ja.
Aber ich glaube, das nächste Heimspiel übrigens gegen Amstetten wieder an einem Sonntag um 10.30 Uhr.
Herrlich, oder?
Ja.
Ja, unglaublich.
Ist ja im Prinzip ein super Spieltermin für die Familie.
Bist du schon mal nach Gleisdorf gefahren?
Nein, aber auf die hohe Warte, um 10.30 Uhr, ja. Mit den Kindern.
Ja. Du, wenn's akzeptable Öffis von Waltendorf nach Gleisdorf gab, hätte ich da öfter hinfahren, aber
weiß nicht. Eben, auf die hohe Warte gibt es akzeptable Öffis von Meidling.
Ja, das denke ich mir, siehst du, das habe ich mir gedacht, darum habe ich so formuliert. Es torpediert schon immer ein bisschen den Sonntagsausflug, aber nichtsdestotrotz steht es auf der To-Do-Liste, nicht nur Damenspiele zu besuchen, sondern natürlich auch bei der Zweier vorstellig zu werden. Bislang ist es organisatorisch noch nicht ausgegangen.
Ja, same. Nehme ich mir auch vor. Und wir nehmen uns auch vor, in den kommenden Querpässen mehr über die Zweier zu reden und auch mit der Zweier zu reden, vor allem auch vielleicht einmal von Spielerseite, aber dazu in den nächsten Wochen mehr. Wir haben noch einen Punkt auf der Liste und der wird jetzt noch einmal sehr interessant. Wir widmen uns dem Dauerthema Stadion. Es ist wieder mal soweit, unser Black FM Stadion-Korrespondent Jürgen Pucher hat ein Interview dazu geführt, das wir auch gleich noch besprechen werden. Jürgen, es geht um die Politik und wie immer ums liebe Geld. Mit wem hast denn du das Vergnügen gehabt?
Nee, jetzt muss ich erst mal sagen, ich fühle mich wie Paul Grieser in Obstland. Also ich muss glaube ich auch bald zurückkehren, ja. Weil in dem Umfeld nicht mehr aushält. Wir haben den lieben Stadtrat Eber kontaktiert, von den seines Zeichens KPÖ-Finanzstadtrat von Graz, das heißt der Hüter des Geldes der Stadt oder der leeren Kassen, eher im Moment. Und wir haben ihn halt versucht zu befragen, wie er das ganze Thema sieht, weil es ist ja viel passiert mit dem Stadiongipfel, mit dem Kaufangebot von Sturm, mit der sehr, sehr schwierigen Standortsuche für den GRK. Und es gibt noch das viel zitierte Sportlagungszentrum, wo die Stadt halt auch gefordert ist, ein bisschen ein Geld locker zu machen. Wir haben gedacht, er ist der richtige Mann, um ihn mal zu all diesen Themen zu befragen.
Dann hören wir uns das an, was er gesagt hat.
Ich bin durchaus Fußball interessiert, muss aber sagen, nachdem ich sehr viel in Innsbruck gelebt habe, einen größeren Teil meines Lebens, habe ich natürlich eine bestimmte Sympathie auch für Wacker Innsbruck, muss ich sagen.
Okay, aber Sie
also ich bin in dem Sinne jetzt kein totaler Fußballfan, aber wie gesagt, durchaus passiert und natürlich auch ein Sturm Graz und dann da überhaupt an der österreichischen Bundesliga interessiert.
Daran anschließend, können Sie aus ideologischen Gründen sozusagen verstehen, dass beide Grazer Clubs gerne ein eigenes Stadion bespielen wollen würden?
In den vergangenen Monaten viele Gespräche gehabt mit Sturm Graz, also Vertretern von Sturm Graz, als auch mit jenen von GRK. Ich kann es teilweise jedenfalls nachvollziehen, ja. Muss aber natürlich auch gleichzeitig dazu sagen, es ist nicht die primäre bei der Stadt, würde ich sagen, die entsprechende Infrastruktur, also zwei Stadien zur Verfügung zu stellen.
Aber sind Sie dann ganz, ganz generell der Meinung, dass die öffentliche Hand den Profisport unterstützen soll?
Ja, ich kann das bejahen. Also ich glaube, gerade Vereine wie Sturm Graz, auch Wacker Innsbruck, sage ich dazu, auch der GRK wahrscheinlich, die haben natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion, haben natürlich oder schüren natürlich auch Emotionen, also im positivsten Sinne möchte ich das jetzt verstanden wissen. Und von daher glaube ich, dass auch derartige Profimannschaften natürlich auch gemeinsam mit der öffentlichen Hand sich weiterentwickeln können. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Unterstützung durch die öffentliche Hand.
Jetzt sind aber beide Grazer Profifußballclubs der Meinung, dass sie im Österreich-Vergleich relativ stark benachteiligt sind durch die eben mangelnde Unterstützung von der Politik und der öffentlichen Hand. Wie würden Sie da darauf antworten?
Ich kann das natürlich nicht genau vergleichen mit anderen Bundesländern. Also da muss ich ehrlich sagen, da fehlen mir die genauen Unterlagen. Also in anderen Städten und Bundesländern gehandhabt wird.
Naja, es ist aber relativ einfach zu erklären. Linz und Wien haben jeweils beiden Clubs ein Stadion sehr großzügig oder zumindest sehr umfassend durch öffentliche Gelder mitfinanziert.
Durch öffentliche Gelder, ja, auf alle Fälle. Allerdings, soweit mir bekannt ist, ist in Linz zumindest ein Stadion überwiegend mit privaten Geldern finanziert worden. Es sozusagen ist dann vom Land Oberösterreich gekommen. Also, und das gilt für Graz natürlich genauso. Also das kann, da muss natürlich auch das Land mitspielen sozusagen und müssen aber natürlich auch private Gelder beitragen.
Ja, das ist aber glaube ich, nicht wirklich anders vorgesehen. Es ist halt im Prinzip so, dass ohne dass man genaue Zahlen kennt oder ohne dass man es genau festmachen kann, die Unterstützung dort größer ist. Es verlangt ja niemand von der Stadt Graz, dass sie da den federführenden, alleinigen Beitrag leisten muss, sondern nur einen Beitrag. Und es geht ja in Graz offenbar grundsätzlich schon mal darum, ob dieser eine Beitrag überhaupt möglich ist.
Naja, die wichtigste Frage ist ja überhaupt einmal aus meiner Sicht zumindest, wie finden dort für ein zweites Stadion? Da hat der GRK, um den geht es ja, also Sturm ist ja, möchte ja natürlich in Liebenau bleiben. GRK hat bestimmte Vorstellungen, also sie möchten erstens nicht außerhalb vom Stadtgebiet sein, zweitens möchten sie im Norden von Graz sein, also in Bezirken, ist für mich irgendwo auch nachvollziehbar, so habe ich es zumindest auch verstanden. Und da haben wir natürlich auch in einer Arbeitsgruppe wirklich versucht, die größtmögliche Unterstützung auch zu geben. Also mit der Grazer insbesondere, die sich da ja auch tatsächlich auf eine Grundstückssuche gemacht hat. Und da hat sich herausgestellt eben, dass sehr wenig übrig bleibt. Also kommt zunächst einmal im ganzen Stadtgebiet 16 mögliche Standorte gegeben, da haben sehr viele aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden werden müssen. Es hat sich dann eingeschränkt auf 3 Standorte und alle 3 sind also nur unter allergrößten Schwierigkeiten denkbar zumindest.
Zu der Standortsuche möchte ich dann noch kurz kommen. Ich wollte vorher noch einen Schritt vorher nach dem Kaufangebot von Sturm zu Liebenau fragen. Wie würden Sie das bewerten und wie sehen Sie diesen Vorstoß von Sturm so ganz grundsätzlich, dass man sagt, okay, wir wollen das Baurecht am Stadion erwerben, würde der Stadt Graz damit auch sogar einen Verlustposten abnehmen? Stehen Sie dieser Initiative grundsätzlich positiv gegenüber, unabhängig jetzt einmal davon, ob man einen zweiten Standort findet?
Ich würde sagen, ich stehe dieser Initiative neutral gegenüber. Und zwar deswegen, weil es da einfach nur sehr, sehr viele ungeklärte Fragen gibt, die man natürlich gemeinsam jetzt mit Sturm Graz, insbesondere auch mit dem Präsidenten Christian Jauck, abarbeiten werden. Also ich glaube, es sind wirklich sehr viele offene Fragen, ob sich die Stadt letztlich was der Sport oder nicht ist. Ja, ist für mich auch noch offen.
Das verstehe ich nicht. Warum? Wenn man einen Verlustposten verkauft, macht man den Verlust nicht mehr. Ist das zu simpel gedacht?
Das hört sich auf den ersten Blick, da schaut natürlich auf den ersten Blick so aus. Das wäre das ganz eine einfache Rechnung, aber wir müssen natürlich auch sowohl als Stadt als auch als Sturm Graz da in dem Bereich sehr langfristig denken und rechnen natürlich auch. Und es werden auch in Zukunft natürlich immer wieder größere Investitionen notwendig sein. Und ja, also ob die Sturm dann immer alleine bezahlen wird, ist aus meiner Sicht natürlich auch noch völlig offen.
Warum ist das offen? Das ist ja im Prinzip Gegenstand eines Vertragswerks, das man sich ausmacht. Das ist ja in vielen Fällen genauso gehandhabt.
Das muss man sich alles ausmachen natürlich, ja. Aber da hat es jetzt auch noch keine Detailgespräche gegeben. Also wir sind natürlich mit Sturm Graz immer in guten Gesprächen sozusagen, aber jetzt ganz konkrete Zahlen fehlen eigentlich nur von beiden Seiten. Aber da wird in den nächsten Wochen und Monaten sich intensiv daran gearbeitet, sich das anzuschauen. Ne? Wir sind ja, wenn ich das so sagen darf, vielleicht, wir sind ja nicht ein privater Immobilienanbieter oder so, der Interesse daran hat, ein Grundstück zu verkaufen und das war's dann, sondern wir haben ja da eine Verpflichtung, würde ich natürlich nicht sagen, gegenüber der Öffentlichkeit. Und die schaut natürlich so aus, dass man das werterhaltend dann darstellen muss. Also das heißt konkret, was ist jetzt, wenn neue Investitionen werden, allein schon aufgrund der Auflagen natürlich immer wieder Investitionen notwendig werden. Kann Sturm das selber zahlen, willst du das selber zahlen? Gibt es eine Garantie, sage ich jetzt, Sturm Graz für die Stadt oder gegenüber der Stadt Graz, dass das Stadion in seinem Wert erhalten wird? Da gibt es das nicht. Und, ja, das sind alles Fragen, also die anschauen muss.
Aber werden diese Fragen unter anderem zum Beispiel in diesem Sonderausschuss des Gemeinderats dann Thema sein in den nächsten Wochen, ab Ende September?
Davon gehe ich aus. Also, aber die Fragen müssen insbesondere behandelt werden von den Zuständigen. Also, und das ist von Seiten der Stadt, die Finanzdirektion, von Seiten von Sturm Graz, werden uns da sicher die entsprechenden Namen genannt werden. Die haben ja so eine Art Finanzabteilung dort und die werden das hoffentlich im beidseitigen Interesse dann erlösen, diese offenen Fragen.
Nur mal kurz zur GRK-Standortsuche, die Sie vorher schon angesprochen haben. Jetzt ist es mit Weinzürtel schwierig, jetzt sind die anderen Standorte schwierig, die Sie vorher genannt haben. Wie schaut es mit dieser Geschichte rund ums Askö-Gelände in Eckenberg aus? Haben Sie da eine Einschätzung oder eine Meinung dazu, ob das ein potenzieller gangbarer Weg wäre für den GRK?
Ich würde sagen, vor allem am Askö. Wir haben dort ja diverse Leichtathletik, Einrichtungen, ist so Leistungszentrum praktisch für Leichtathletik. Inwieweit es da möglich ist, also das Stadion dorthin zu bauen. Und da ist ja dann auch die Frage, natürlich kann man manche Sachen vielleicht absiedeln, findet man für Leichtathletik, sage ich jetzt einmal, geeignetere Standorte oder nicht. Ist natürlich auch offen. Also ich bin da, wie gesagt, ich sehe das alles sehr neutral, aber es muss natürlich am Ende des Tages, wenn man so sagen will, für alle passen. Also das heißt, es muss für den ASKÖ, für den GRK genauso passen wie für Sturm Graz und für die Stadt Graz.
Jetzt gibt es ja abseits von Kaufangeboten und Standortsuchen für potenzielle zweite Stadien auch noch den Spielbetrieb im aktuellen Stadion Liebenau, das der Stadt Graz gehört. Und da gibt es die Diskussion zum Sporttagungszentrum, ja, wo Sturm sehr dahinter ist, dass da was passiert. Wie schaut da der Status quo aus Ihrer Sicht aus?
Da muss ich ein bisschen zurückgehen, sozusagen, in die Geschichte. Es hat, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, 2018 einen Gemeinderatsbeschluss gegeben, wo verschiedene Maßnahmen geplant waren, also von den Sportkabinen angefangen bis hin natürlich zur, ich glaube, Eishalle und Vorplatz war dort auch. Und da ist auch das Sporttagungszentrum sozusagen drinnen gewesen. Es hat dann gegeben einen Architekturwettbewerb und verschiedene Vorplanungen und da ist man schon eigentlich relativ bald drauf gekommen, diesen Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb würde wesentlich weiterkommen als geplant. Also die Stadt Graz hat 6,2 Millionen freigegeben. Da inkludiert ist bereits eine Zuzahlung vom Land Steiermark. Wir haben es in den vergangenen 2-3 Jahren ungefähr mit Corona-Beginn eigentlich mit extremen Steigerungen bei den Baukosten zu tun gehabt. Also das heißt, das Sporttagungszentrum wäre noch wesentlich teurer gekommen, wenn man das jetzt, wie gesagt, wenn man das Siegerprojekt umsetzen würde. Da sind wir jetzt ganz grob hochgerechnet schon bei 14, 15 Millionen Euro gewesen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, das geht sicher nicht in diesem Ausmaß, und wir schauen jetzt umgekehrt, wenn man von 6,2 Millionen ausgeht, was ist da möglich, wenn man die Zielsetzung natürlich auch hat, eine Größe von 1.000 Personen, also eine Kapazität von 1.000 Personen anzustreben. Vorletzte Woche, glaube ich, war das schon sogenannten Kick-Off einmal gegeben, so einen internen Anstoß des ganzen Projekts, also wo alle städtischen Abteilungen und Gesellschaften, die damit irgendwie zu tun haben, zusammengekommen sind und die entsprechenden Arbeitsgruppen eingerichtet haben, die da jetzt notwendig sind, um das auszuarbeiten. Und das werden wir natürlich, kann ich auch sagen, natürlich in Abstimmung mit Sturm Graz, aber auch mit dem GRK, die zwei Vereine sind dann ja die Hauptnutzer von diesem Sporttagungszentrum, das entwickeln.
Aber wo steht man aktuell, wenn man da mit den Vertretern der Clubs redet, sind die noch sehr skeptisch, dass da irgendwas produziert wird, was in ihrem Interesse ist? Also da gibt's durchaus sehr skeptische Einschätzungen.
Also wir haben da, muss ich leider ganz offen sagen, ein oder zwei Schritte zurück machen müssen. Aber jetzt sind wir auf einem Weg, wo wir sagen, wir wollen das umsetzen. Wir wollen das in einer Art und Weise umsetzen, wo Sturm und der GRK auch tatsächlich etwas davon haben. Also es hilft ja nichts, wenn wir da möglichst günstig irgendwas hinbauen, mit dem Sturm Graz und der GRK, also beide Vereine, dann nichts anfangen können, so ganz salopp.
Jetzt geht es in dieser ganzen Thematik, wenn man sie öffentlich verfolgt oder auch wenn man sie bespricht, immer um das Thema, die Clubs wollen und die Stadt und die öffentliche Hand müssen geben. Wie sehen Sie das Thema Umwegrentabilität durch einen erfolgreichen Fußballclub wie Sturm Graz zum Beispiel? Es ist ja nicht so, dass man da nur nehmen will und nur kriegen will, sondern man gibt ja auch als dieser Club etwas zurück. Wie schätzen Sie dieses Thema ein? Oder wie würden Sie das bewerten?
Muss ich sagen, der Herr Präsident Jauck hat uns einmal die letzte Studie gezeigt, das ist jetzt aber schon wieder 2 Jahre her, glaube ich fast, wo diese Umwegrentabilität sozusagen aufgeschlüsselt worden ist. Klar ist, natürlich hat auch die öffentliche Hand etwas davon, wobei öffentliche Hand nicht immer gleich die Stadt Graz ist, sondern wenn es da um verschiedene Steuern, die Sturm Graz abführt, kommt es natürlich sehr oft auch dem Bund zugute. Also heißt nicht, dass die Stadt jetzt überhaupt nicht davon im Gegenzug profitiert, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie Sturm Graz, also ja, da als Zahlungspflichtiger sozusagen einspringt. Ne?
Es ist so, dass die nächste Studie zu diesem Thema wird jetzt im Laufe des Herbst veröffentlicht. Durch den Erfolg der letzten Jahre dürften sich diese Zahlen noch einmal zugunsten von Sturm erhöht haben, die da von der letzten Studie schon da sind. Sie verstehen aber schon den grundsätzlichen Zugang, dass dieser Club der Meinung ist, er ist Arbeitgeber, großer Steuerzahler und kreiert auf jeden Fall eine Art Wertschöpfung für die Region, auch für die Stadt Graz. Können Sie dem Argument was abgewinnen?
Das ist unbestritten, natürlich. Das ist ganz klar. Und ich sage da auch ganz offen, wir sind da sehr stolz und froh, dass wir Sturm in unserer Stadt haben.
Wenn man jetzt zum Schluss hinaus die zwei Themen, die wir jetzt besprochen haben, nochmal kurz nimmt. Einerseits zwei Stadienfrage, zweitens Sporttagungszentrum. Darf ich Sie zu beiden Themen um eine kurze Einschätzung Ihrerseits bitten? Wie sehen Sie da die Perspektive in beiden Fällen? Wird es in absehbarer Zukunft zu einer Zwei-Stadien-Lösung kommen? Ja oder nein?
Ich würde weder ja noch nein sagen. Ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50.
Und wenn man das Sporttagungszentrum nimmt, wo ist da aus Ihrer Sicht die Perspektive, dass das realisiert und umgesetzt wird und für beide Clubs nutzbar ist?
Also da bin ich wirklich der Überzeugung, dass es geht nicht alles von heute auf morgen, das ist eh klar, aber dass man jetzt möglichst zügig daran arbeitet und das wird auf alle Fälle umgesetzt werden.
Soweit also Stadtrat Manfred Eber von der KPÖ zum Themenkomplex Stadion und alles, was dazugehört. Er hat gesagt, die Chancen stehen 50-50 für eine Zwei-Stadion-Lösung. Also ich habe den Eindruck, dass die Chancen nicht mehr so hoch sind. Ihr?
Nein, natürlich nicht. Das ist 50-50 ist ein. Er wollte halt einen versöhnlichen Ausgang des Gesprächs, glaube ich, herstellen. Ich glaube, dass die Chance momentan weit geringer ist, weil es halt eh wie im Gespräch angedeutet wenig Chance gibt, dass man für den GRK einen Platz findet. Und wenn man das nicht findet, gibt es keine zwei Stadien. Das ist leider as simple as that.
Hm. Welchen Eindruck hast du von Manfred Ehmer gehabt, Frank?
Ich muss es ganz ehrlich sagen, wir haben das ja vor der Sendung schon einmal gehört. Ne? Also ehrlich müssen wir sein, so viel Blick hinter die Kulissen.
Jetzt hast du es verraten.
Ist in Ordnung. Ich war beim ersten Anhören einfach nur erschüttert. Das muss ich ganz ehrlich, ich war erschüttert. Zum einen über die Dynamik, die dieser Mensch ausstrahlt. Der hat mich ein bisschen erschüttert, aber das soll sein. Aber Dinge wie, dass man teilweise nachvollziehen kann, dass Clubs ein eigenes Stadion wollen, finde ich lustig, weil was heißt teilweise nachvollziehen? Das lasse ich aber noch dahingestellt, dass jemand, der jetzt schon recht lange mit dieser Situation konfrontiert ist, nicht weiß, wie das mit der öffentlichen Unterstützung von Vereinen in anderen Städten ist, weil er dazu die Unterlagen nicht hat. Also wenn der keine Unterlagen dazu hat, dann wäre das grundsätzlich ein Versäumnis vom GRK und von Sturm und das glaube ich einfach nicht, dass es dazu keine Unterlagen gibt. Und wenn er sich die Unterlagen noch nicht angeschaut hat, dann verdeutlicht das einfach, wie desinteressiert dieser Mensch an einer Lösung ist. Und ich finde, das spricht auch aus seinen Aussagen heraus und das hat mich schon ein bisschen erschüttert. Ich hätte zumindest erwartet, dass der ein bisschen eine Motivation faked, aber das tut er gar nicht.
Das ist das, was mir am meisten während des Gesprächs schon quasi hinuntergezogen hat, war seine komplette Unbedarftheit zum Thema Fußball. Also er hat genau gar keinen Zugang und keine Verbindung zu diesem Thema, obwohl er seit wirklich vielen, vielen Monaten damit konfrontiert ist. Und das ist schon sehr bitter. Also man verliert einfach die Hoffnung in eine sinnvolle, konstruktive Lösungsfindung, wenn der da irgendwas dabei zum Sagen hat. Das finde ich schon sehr erschreckend, ganz ehrlich. Meine Hoffnung bleibt ja, dass viele sagen, es steht und fällt eh mit der Bürgermeisterin. Seit ich mit ihm jetzt geredet habe, hoffe ich das nur mehr als vorher.
Mhm. Ich finde es auch ganz schwierig, dass du das Thema der Umweltrentabilitätsstudie angesprochen hast und dass die dann mit so einem FM4-Ombudsmann-artigen Lachen in der Stimme vom Tisch gewedelt wird, nach dem Motto, ja so viel Geld wie Sturm sagt, ist es ja gar nicht, weil da kriegt ja der Bund und das Land da was. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt es ja gar nicht, oder? Ich meine, das kann ja gar nicht der Fall sein. Das kann doch nicht die Reaktion des verantwortlichen Stadtpolitikers für die Stadtfinanzen, Klammer auf, das ist der Ladelhüter, der die Lade nicht aufmacht, damit die Motten nicht rausfliegen. Das kann doch nicht die Aussage sein über einen Sportverein, der sehr erfolgreich agiert und deshalb verhältnismäßig viel Steuern in den letzten Jahren abführt. Das kann ich da nicht so bringen, oder? Oder bin ich da jetzt zu dünnhäutig?
Nein, es ist außerdem, es fehlt ihm selbst an ökonomischem Basiswissen, das man zumindest, wenn man eine höhere Schule besucht hat, haben sollte, weil er hat offenbar gar keine Ahnung, welche Ausprägungen Umweltrentabilität in all ihren Gestalten haben kann. Ich bin neugierig, wie er dann mit der nächsten Studie dazu umgeht, die Sturm gerade vorbereitet, wo die Zahlen, die aus der letzten Studie kommen, sie durchaus noch beeindruckend verstärkt haben, was ich so gehört habe bis jetzt. Es wird interessant werden, wie die Stadtpolitik auf das dann reagiert. Wir haben außerdem auch noch ein bisschen ein Thema vor, wo wir mit jemandem von WIFO reden werden, der dazu auch einiges zu sagen hat. Das wird dann eine ganz interessante Position, die man da präsentieren kann zu dem Thema.
Es ist ja, trägt der Sturm ja durchaus auch nach außen, wie angepisst sie dann ist. Sie schon sind, man erinnere sich an Andi Schicker bei Black FM Live. Jürgen, was hast du jetzt für einen Eindruck, wie Sturm da momentan mit der Situation umgeht?
Ja, ich glaube, dass man jetzt mehrere Schienen da betrachtet bei Sturm. Ich glaube, dass das der erste Anspruch vom Christian Jauck aus meinem letzten Gespräch mit ihm jetzt ist, dass er dieses Sportplanungszentrum einigermaßen auf Schiene kriegt, wo es ja jetzt zumindest so ausschaut, als würde man zumindest etwas machen. Wie groß und wie angemessen das dann werden wird, wird man sehen. Aber zumindest, glaube ich, wollen sie in erster Linie jetzt einmal das Thema umsetzen und zugleich eine Lösung finden mit einem Kaufangebot, das man im Fall des Falles durchbringen würde, dass die Stadt auch zustimmt. Also ich glaube, dass man gerade die zwei Schienen bei Sturm am meisten verfolgt. Die Standortsuche für den GAK kann man schwer beeinflussen. Nicht? Das ist halt die Krux an der ganzen Sache.
Immerhin beim Sporttagungszentrum passiert irgendwas. Das ist was überbleibt ein bisschen, oder?
Ja, aber irgendwas, ich meine, auch da sind die Aussagen, also man möchte fast weinen anfangen, weil es ist ja quasi jetzt verdeutlicht worden, ja, wir werden heute halt jetzt einmal das bauen, was sich für 6,2 Millionen ausgeht, schauen wir mal, was das ist. Ne? Also man hat irgendwie so eine Vision vor Augen von einem halboffenen Sporttagungszentrum, weil fürs Dach hat es dann nicht mehr gereicht, wenn die 6,2 Millionen. Das klingt alles so hanebüchen, das ist eine Katastrophe, finde ich. Und wenn das die professionelle Präsentation des Umgangs mit den Stadtfinanzen sein soll, dann bin ich wirklich, ich bin wirklich erschüttert, muss ich echt sagen.
Ja, da kann man nur allen Beteiligten von Vereinsseite gute Nerven wünschen für die nächsten Wochen und Monate. Gibt es irgendwas zu dem Thema oder haben wir noch irgendeinen Punkt von eurer Seite?
Haben wir noch irgendwas, mit dem wir jetzt positiv abschließen?
Ja, wäre vielleicht nett. Jürgen hat so einen Witz oder irgendwas, keine Ahnung.
Zum Stadion fällt mir leider kein Witz ein, weil das ist ja schon fast an sich eine groteske Geschichte, die hart am Witz entlang schrammt, vor allem wenn man dann Stadtrat Eber noch sich dazu anhört. Dann ist es ja eh schon fast eine Satire-Sendung gewesen.
Dann setzen wir hier den Punkt hinter dieser Satire-Sendung. Danke Frank, danke Jürgen. Und im Namen von Black FM ein großes Danke an das Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz, ganz großes Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Sage und schreibe, 6 Spiele in 18 Tagen stehen vor der Herren-Einser des SK Sturm, bevor es dann wieder in einer Länderspielpause geht. 3 Chancen auf den ersten Sieg, hat in diesem Zeitraum noch die Zweier. Und auch die Frauen greifen wieder an. Allerdings gibt es da momentan eine Länderspielpause und dann geht es Anfang Oktober wieder weiter. Wo auch immer Sturm spielt, es gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.